Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Auch am Samstag zum ersten Mal der Abend statt der Informationen am Abend. Seit Montag hören Sie hier im Deutschlandfunk ein etwas verändertes Sendeschema. Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise machen das erforderlich, auch um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Funkhaus bestmöglich zu schützen. Deshalb hören Sie zwar weiter die gewohnten Inhalte, auch heute Abend, aber hier und da vielleicht andere Stimmen als gewohnt. Und so begrüßt Sie heute Matthias Friebe für die kommenden zwei Stunden. Schönen guten Abend. Bis 20 Uhr hören Sie hier zunächst die Informationen an diesem Samstag. Natürlich auch vor allem in Sachen Corona. Aktuelles dazu unter anderem aus Berlin, Madrid und Washington. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es heute um das Thema Teil einer globalen Strategie, Erdogans Schulpläne in Deutschland. Und nach den Nachrichten und dem Kommentar dann in der zweiten Stunde weiter mit allem Wichtigen aus der Welt des Sports. Bis mindestens zum 20. April sollen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland noch andauern, sagte heute Kanzleramtsminister Helge Braun in einem Interview. Noch stehen uns also einige Wochen der Einschränkungen bevor. Barbara Schmidt-Matern fasst die aktuelle Debatte zusammen.
Erneut müssen die Kirchen am morgigen Sonntag leer bleiben. Doch die Religionsgemeinschaften bemühen sich weiterhin um die Versorgung und Seelsorge, besonders für ältere und alleinstehende Menschen. Auch Kinder, die zu Hause bleiben müssen, sind unter Umständen besonders gefährdet. Darauf verweist der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, am Morgen im rbb-Inforadio.
Jeder, der sich im Kinderschutz engagiert, der ist im Moment in größter Sorge, weil der Druck, der jetzt hier bei den restriktiven Regelungen der Corona-Krise wirkt, der gefährdet das Kindeswohl erheblich, und zwar durch die eigenen Familienmitglieder.
Für einige Kinder, sagt Röhrig, sei die Situation jetzt noch gefährlicher als ohnehin schon.
Kinder, die sexueller Gewalt sowieso in der Familie ausgesetzt sind durch ihre Väter, Brüder oder auch durch die Mütter, deren Lage verschärft sich jetzt nochmal enorm, weil natürlich Schule und Freizeit als Fluchtmöglichkeit fehlt.
Auch die Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern sind besorgt. Die schwierige Balance zwischen Gesundheitsschutz auf der einen und den wirtschaftlichen und sozialen Folgen auf der anderen Seite ist auch der Kanzlerin voll bewusst.
Guten Tag. Ich melde mich zu meinem Podcast, diesmal aus der häuslichen Quarantäne.
Aus dem Homeoffice sendet Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Audio-Podcast diese Botschaft.
Wenn ich heute sehe, wie die große Mehrheit von Ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, dann möchte ich einfach sagen, danke. Von ganzem Herzen danke. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein.
Jenseits von Danksagungen herrscht jedoch große Anspannung im Regierungsviertel. Noch immer ist unklar, wie die von der Bundesregierung bestellten 10.000 neuen Beatmungsgeräte an die Krankenhäuser verteilt werden sollen. Die Bundeswehr begann unterdessen am Vormittag damit, an Covid-19 erkrankte Italiener nach Deutschland auszufliegen. Versorgt wurden sie an Bord in einer sogenannten fliegenden Intensivstation. Immer drängender stellt sich derweil die Frage, wie lange Kontaktverbote sowie Schul- und Geschäftsschließungen in Deutschland gelten sollen. Bis zum 20. April mindestens. Eine schnelle Rückkehr zum normalen Leben werde es nicht geben, stellt Kanzleramtschef Helge Braun im Interview mit dem Tagesspiegel klar.
Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg,
sagt am Morgen im Deutschlandfunk der Innenstaatssekretär Stefan Mayer von der CSU.
Dass all diese Maßnahmen auf jeden Fall bis zum 20. April anhalten müssen und man dann sich ansehen muss, ob diese Maßnahmen greifen.
Die Grünen fordern unterdessen mehr Geld für die Erforschung von Impfstoffen. Ein internes Strategiepapier aus dem CSU-geführten Bundesinnenministerium sieht hingegen erst einmal vor, im Kampf gegen Covid-19 deutlich mehr Menschen als bisher zu testen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stimmt zu.
Wenn wir mehr Tests machen würden, also sagen wir bis zu 200.000 Tests pro Tag, dann könnten wir tatsächlich also sehr viel besser jeden Infizierten nachverfolgen, könnten auch, also indem wir das Umfeld mit Mobilfunk zum Beispiel abgleichen, könnten wir sehr viel stärker also die Kontrolle gewinnen.
Meint Lauterbach im ARD-Fernsehen. Doch die Massentests stoßen auch auf Widerspruch. Der Braunschweiger Epidemiologe Gerard Krause fordert nicht mehr, sondern gezieltere Tests.
Viel wichtiger ist, dass wir die richtigen Menschen testen. Wir sehen ja jetzt schon, dass der überwiegende Anteil der Testergebnisse negativ ist.
Das Strategiepapier der Bundesregierung geht auch auf die seit Wochen diskutierte Handyortung erkrankter Personen ein, wie sie in Südkorea praktiziert wird. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch lehnt diese Maßnahme jedoch ab.
Auch in einer Situation, wo riesige Herausforderungen da sind, dürfen wir Grund- und Freiheitsrechte nicht einschränken. Und persönliche Daten sind persönliche Daten. Und deshalb bin ich strikt dagegen, dass es diese Art der Handyüberwachung geben soll.
Unsicher bleibt auch, welche ethischen und rechtlichen Konflikte auf Ärztinnen und Krankenhäuser zukommen, wenn es in Zukunft mehr Patienten als Betten geben sollte. Der Deutsche Ethikrat und die Ärzteverbände haben dazu zwar Empfehlungen vorgelegt, doch das Dilemma bleibt bestehen, meint der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Urban Wiesing.
Es sollte eine irgendwie öffentlich-rechtliche, am besten demokratisch legitimierte Institution sein. Wir leben immerhin in einer Demokratie. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung und die sollte tatsächlich demokratische Legitimation haben.
Neben den ethischen und juristischen Fragen, die in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union kursieren, sorgt sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Interview mit der Deutschen Presseagentur um den Zusammenhalt der EU. Sogenannte Corona-Bonds, also eine gemeinsame Aufnahme von Schulden, beurteilt von der Leyen allerdings eher zurückhaltend. Anders Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, plädiert im Deutschlandfunk unbedingt für Corona-Bonds als Zeichen der Solidarität in Europa.
Wir können ja nicht in einer solchen Krise fragen, es würde mir auch bei der Rettung eines Schiffbrüchigen nicht tun, hast du vorher auch ordentlich gelebt, sondern wir werfen den Rettungsring. Und dieser Rettungsring besteht in seiner solchen Finanzierungsmöglichkeit, der natürlich überproportional Ländern wie Italien, die jetzt ganz besonders betroffen sind, und Spanien beispielsweise zugute käme.
Deutschland lehnt die Nutzung von Euro-Bonds bisher allerdings ab.
Berichtet Barbara Schmidt-Matern auch über die Sorge um den Zusammenhalt in der EU. Aus Deutschland wurde heute ein Zeichen des praktischen Zusammenhalts gesendet. Als wichtiges Symbol der Solidarität wollte es auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden wissen. Schwerstkranke aus Italien, das Land, das als erstes auf der Welt mehr als 10.000 Tote meldet, zur Behandlung nach Deutschland zu holen. Und so landete am Mittag ein Airbus der Luftwaffe mit 6 Schwererkrankten in Köln. Georg Schwarte berichtet.
Am frühen Nachmittag ist der Airbus A310 Medivac, eine Art fliegende Intensivstation der Bundeswehr, in Köln-Wahn gelandet. Erstmals flog die Luftwaffe damit schwerkranke italienische Corona-Infizierte zur Weiterbehandlung nach Deutschland aus. An Bord 6 Corona-Patienten aus der Lombardei und dem Piemont. Geschafft, hieß es in dem Tweet von Team Luftwaffe. Die 6 Patienten würden jetzt zu verschiedenen Kliniken in Nordrhein-Westfalen weitertransportiert. In den nächsten Tagen seien mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr weitere Flüge geplant. Die 6 Italiener wurden an Bord des Airbus A310 von 3 Ärzten und 3 Pflegern versorgt. Die Bundeswehr teilte mit, dass sie derzeit ihre Flotte aufrüste, um weitere medizinische Corona-Evakuierungen vorzubereiten. So werden neben dem bereits eingesetzten Medivac Airbus und einer A400M noch 2 weitere Flugzeuge, darunter eine Transall, aufgerüstet und zu fliegenden Intensivstationen umgebaut. Darüber hinaus könnte auch ein speziell ausgestatteter Hubschrauber vom Typ CH-53 zum Einsatz kommen. In den nächsten Tagen sollen 4 weitere Italiener von der Bundeswehr nach Deutschland ausgeflogen werden. Die Maschine der Luftwaffe war am Morgen im norditalienischen Bergamo gelandet, um die ersten Patienten aufzunehmen. In Zeiten größter Not sei es selbstverständlich, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, dass wir unseren Freunden zur Seite stehen. Kramp-Karrenbauer sprach von einem wichtigen Zeichen der Solidarität. Europa müsse zusammenhalten.
Nicht nur Italien ist inzwischen zum europäischen Corona-Brennpunkt geworden. Auch in Spanien müssen immer mehr Todesopfer beklagt werden. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist die Zahl trotz der seit 2 Wochen andauernden strikten Ausgangssperre noch einmal stark gestiegen, wie Marc Doge berichtet.
In den vergangenen 24 Stunden starben 832 Menschen an den Folgen des Coronavirus, so viele wie noch nie. Fast die Hälfte der Opfer entfällt auf die Region Madrid. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Spanien auf insgesamt 5.690. Der Anstieg der Todesfälle fällt allerdings etwas niedriger aus als am Tag zuvor. Er stieg um gut 14%. Gestern waren es noch 18 gewesen. Und auch bei der Zahl der Neuinfektionen gibt es Grund zur Hoffnung. Sie fiel von 14 auf gut 11%. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums beläuft sich damit die Zahl der Infizierten in Spanien seit Beginn der Epidemie auf mehr als 72.000. Allerdings sind mehr als 12.000 davon mittlerweile von der Krankheit genesen, rund 3.000 mehr als gestern. Die Lage in den spanischen Krankenhäusern bleibt allerdings extrem angespannt. Viele Intensivstationen sind weiter völlig überlastet. Nach Angaben der spanischen Regierung landete in der Nacht ein Flugzeug in Madrid mit 1,2 Millionen Atemschutzmasken an Bord. Ein spanisches Militärtransportflugzeug ist außerdem auf dem Weg nach China, um dort medizinisches Material abzuholen.
In China übrigens, das wurde heute gemeldet, wird die Abschottung der Stadt Wuhan, aus der sich das Virus mutmaßlich verbreitete, etwas gelockert. 2 Monate war die Stadt komplett abgeriegelt. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen kehren jetzt aber Arbeiter zurück und auch Züge fahren die Stadt wieder an. Nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen und ein zu spätes Reagieren, das ist der Vorwurf, den mehrere hundert Skifahrer erheben gegen das österreichische Bundesland Tirol. Man habe zu spät auf Anzeichen eines Ausbruchs, beispielsweise im beliebten Wintersportort Ischgl, reagiert. Deshalb haben sie nun eine Sammelklage eingereicht. Einzelheiten von Stefan Oschwart.
Tiroler Verantwortlichen droht im Zuge der Corona-Pandemie eine Sammelklage. 400 Skifahrer, die meisten aus Deutschland, hätten sich bereits 2 Tage nach einem entsprechenden Aufruf gemeldet, teilte Österreichs Verbraucherschutzverein VSV mit. Die meisten hätten in Ischgl und im Paznauntal Urlaub gemacht. Die Gegend gilt als Herd für hunderte Infektionen mit dem neuen Coronavirus in ganz Europa. Ein 57-jähriger Skifahrer aus Mecklenburg-Vorpommern verstarb jetzt an Covid-19. Er war im März noch zum Skifahren in Österreich gewesen, teilten die Behörden mit. Seit 18. März steht ganz Tirol unter Quarantäne. Österreichs Verbraucherschützer hatten wegen des unzureichenden Katastrophenmanagements in Tirol bereits Anzeige gegen Tirols Landeshauptmann Platter, Bürgermeister, Seilbahngesellschaften und weitere Behördenvertreter erstattet. Für eine Sammelklage sammelt der VSV jetzt Zeugenaussagen, um zu belegen, Zitat, dass die Schließung des Skiresorts aus kommerziellen Gründen hinausgezögert wurde. Einem Bericht des ZDF zufolge war in einem Gastronomiebetrieb in Ischgl bereits Ende Februar ein Corona-Infektionsfall bekannt geworden. Der Lokalbetreiber hatte den Vorfall aber weder den Kontaktpersonen noch den Gesundheitsbehörden gemeldet. Stattdessen blieb das Lokal noch 2 weitere Wochen geöffnet. Auch österreichische Medien hatten darüber berichtet, wie örtliche Politiker und Lobbyisten direkt Einfluss genommen haben, damit das Tourismusgeschäft nicht gefährdet werde. Die Tageszeitung Der Standard wirft nun auch der Regierung in Wien vor, bereits frühzeitig von den Vorfällen in Tirol gewusst, dies aber aus parteipolitischen Gründen verschwiegen zu haben. Die beschuldigten Politiker in Tirol gehören der konservativen ÖVP von Bundeskanzler Kurz an.
100.000 Beatmungsgeräte in den nächsten 100 Tagen. Durch Ankauf und zusätzliche Produktion will US-Präsident Donald Trump so auf das Dreifache der Produktion eines normalen Jahres kommen. Der Kampf um die nötigen Kapazitäten in der Corona-Krise ist in den Vereinigten Staaten in vollem Gange. Jan Bösche berichtet aus Washington.
2 massive, weiße, schwimmende Klötze, das sind die Krankenhausschiffe Comfort und Mercy. Sie sind die sichtbarsten Hilfen der US-Bundesregierung für die Bundesstaaten, die mit der Corona-Krise kämpfen. Die Mercy ist bereits in Los Angeles angekommen, die Comfort macht sich heute auf den Weg nach New York. Dort soll sie ab Montag bereitstehen. Marinestaatssekretär Thomas Motley sagte bei Fox News, man habe sich Gedanken gemacht, wie die Krankenhausschiffe helfen könnten.
As we worked through the process, we thought, well, we could possibly help offload some of the demand that these hospitals are having, particularly in these heavy population areas like Los Angeles and New York.
Sie könnten in diesen dicht besiedelten Gebieten den Krankenhäusern einen Teil ihrer Arbeitsbelastung abnehmen. Die Comfort für New York hat 1000 Betten und 80 Plätze auf der Intensivstation. Das Schiff ist nicht dafür ausgerüstet, Corona-Patienten zu betreuen. Es soll sich vielmehr um andere Patienten kümmern, um so in den Krankenhäusern Platz zu schaffen. New York ist der Bundesstaat mit den meisten Corona-Fällen. Einige Krankenhäuser arbeiten schon jetzt am Limit. Dabei ist der Höhepunkt der Krise noch nicht erreicht, warnte Gouverneur Andrew Cuomo am Morgen.
When that curve hits the highest point, it is too late to try to acquire what you need.
Wenn die Kurve den Höhepunkt erreiche, sei es zu spät, zu beschaffen, was man brauche. Darum wiederholte er seinen Appell an die Bundesbehörden, mehr Nachschub an Schutzkleidung und Beatmungsgeräten zu beschaffen. Und er wehrte sich gegen Kritik von Präsident Trump, bereits gelieferte Ausrüstung sei noch nicht im Einsatz, sie werde gebraucht, wenn die Krise am schlimmsten sei. Laut jüngsten Berechnungen könne das in New York in 14 bis 21 Tagen soweit sein. Betroffen von der Corona-Krise sind besonders dicht besiedelte Bundesstaaten wie New York und New Jersey an der Ostküste, Kalifornien und Washington an der Westküste oder auch Louisiana im Süden. Experten warnten aber, die Zahlen stiegen landesweit an. John Brooks vom Zentrum für Krisenprävention sagte, die USA seien in der Beschleunigungsphase der Pandemie, alle Ecken des Landes seien in Gefahr. Solche Einschätzungen widersprechen dem Zweckoptimismus von Präsident Trump, der in den vergangenen Tagen immer wieder ein schnelles Ende der Schutzmaßnahmen gefordert hatte. Über das Wochenende will er mit seinen Experten beraten, wie es mit der offiziellen Empfehlung weitergehen soll, dass alle Amerikaner, wenn möglich, zu Hause bleiben. Die Empfehlung läuft am Montag aus. Strengere Ausgangsregeln werden allerdings von den Gouverneuren ausgesprochen. Trump hatte einzelne Gouverneure kritisiert, sie würden nicht ausreichend würdigen, was die Bundesbehörden bereits für sie täten. Gesundheitsexperten verlangten dagegen, dass die Bundesbehörden aktiver werden und zum Beispiel die Beschaffung von Schutzausrüstung zentral regeln. Aisha Terry von der Interessenvereinigung der Notfallärzte sagte bei NPR, sie beklagten die mangelnde Unterstützung.
What we're lamenting is the support we're being given, specifically from the federal government, and the position we're being put in by the inaction and the gaslighting.
Und die Positionen, die sie gebracht würden, durch Nichtstun und Irreführungen. Gleichzeitig betonte sie, es sei eine Krise, für die sie trainiert worden seien. Sie würden sich um die Patienten kümmern, solange sie selbst gesund blieben.
Berichtet Jan Bösche, ein Kommentar zur US-Politik in der Corona-Krise. Hören Sie hier bei uns nach den Nachrichten um 19.05 Uhr. Viel steiler als in vielen anderen Ländern steigt die Zahl der Infizierten in der Türkei an. Erst vor wenigen Minuten hat der Gesundheitsminister bekannt gegeben, dass die Zahl der Infizierten von 1.700 auf 7.400 gestiegen sei. 108 Menschen sind in der Türkei schon gestorben am Virus. Deshalb verschärft die Regierung jetzt ihre Maßnahmen. Ab heute werden beispielsweise alle internationalen Flugverbindungen eingestellt. Um der Ausbreitung des Virus Herr zu werden, hat die türkische Regierung auch einen wissenschaftlichen Beirat gegründet mit Top-Medizinern des Landes. Doch aus politischen Gründen dürfen viele Ärzte und Experten daran nicht teilnehmen. Warum das ein Problem ist, berichtet Susanne Güsten.
Mustafa Ulaşlı sitzt zu Hause. Der Genforscher verfolgt die weltweite Coronavirus-Krise aus seiner Wohnung im südtürkischen Gaziantep. Mit äußerstem Interesse, denn Coronaviren sind sein Spezialgebiet. Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Ulaşlı über diese Viren geforscht. Erst an der amerikanischen Princeton-Universität, dann im niederländischen Utrecht, wo er zu dem Thema promovierte, und zuletzt an der Universität Gaziantep.
Meine Doktorarbeit habe ich über das Coronavirus verfasst. Wie gelangt der Virus in die Zelle? Wie infiziert er die Zelle? Welche Mechanismen der Zelle nutzt er dafür? Wie erzeugt er neue Viren? Wie kommen die aus der Zelle heraus? Ich habe erforscht, wie der Virus angreift und welche Strukturen er dafür nutzt. Erst wenn man das weiß, kann man eine Abwehr entwickeln. Und dazu habe ich jahrelang gearbeitet.
Von seinem Wohnzimmer aus berichtet Ulaşlı türkischen Oppositionsmedien per Videoverbindung von seiner Forschung. Denn an die Universität darf er schon seit Jahren nicht mehr. Wie tausende weitere Akademiker und Beamte wurde er nach dem Putschversuch vom Sommer 2016 als politisch verdächtig entlassen. Weil er ein Konto bei einer Bank hatte, die der Bewegung des Predigers und mutmaßlichen Putschführers Fethullah Gülen zugerechnet wurde. Zwar hat die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen Ulaşlı schon vor 3 Jahren fallen lassen, doch seine Stelle hat der Wissenschaftler bis heute nicht zurückbekommen. Damit ist er kein Einzelfall. Rund 15.000 Ärzte, Mediziner und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen wurden nach dem Putschversuch per Notstandsdekret entlassen. Rund 80% von ihnen wurden nach Zählung der Opposition seither von der Justiz entlastet. Doch bis heute warten sie vergeblich darauf, zur Arbeit zurückkehren zu können. Der Oppositionsabgeordnete Ömer Faruk Gergerlioğlu ist selbst entlassener Mediziner.
Jeden Tag melden sich Mediziner bei mir, die hinausgeworfen und geächtet wurden und die jetzt dennoch mithelfen wollen, die Pandemie zu bekämpfen und Menschen zu retten. Der Gesundheitsminister muss diese Fachkräfte zurückholen und den Experten Mustafa Ulaşlı in die Forschungsarbeit einbinden, sonst lädt er schwere Schuld auf sich.
An den staatlichen Krankenhäusern der Türkei fehlt es angesichts der Pandemie an Personal. Die Regierung will 32.000 neue Mitarbeiter einstellen. Doch die müssen mitten in der Krise erst neu angelernt werden, weil es an geschultem Personal fehlt. Auch Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu fordert daher, die aus politischen Gründen entlassenen Mediziner und Pfleger zurückzuholen. Doch davon will die Regierung bisher nichts wissen. Der Coronavirus-Experte Ulaşlı ist frustriert, dass er sein Wissen nicht nutzbar machen kann.
Wir könnten in der Türkei einen Impfstoff entwickeln. Die Türkei besitzt die Infrastruktur dafür und das akademische Niveau. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Aber wenn man Wissenschaftler, die jahrelang dazu geforscht haben, zu Hause herumsitzen lässt, dann kann das nichts werden. Wir müssen zusammenarbeiten können. Wir müssen ins Labor gehen dürfen, um das zu schaffen.
Bereit wäre Ulaşlı dazu. Auch auf dem Abstellgleis hat er weiter über Coronaviren geforscht. Zuletzt veröffentlichte er im Januar eine Forschungsarbeit zu dem Thema in einem internationalen Journal für Virologie. Seine Expertise wird er in der Türkei aber weiterhin nicht einbringen können. In der regierungsnahen Zeitung Hürriyet erschien am Freitag ein Beitrag, der den Wissenschaftler zum gefährlichen Putschverschwörer erklärte. Ein deutliches Zeichen, dass eine gesellschaftliche Versöhnung in der Türkei auch inmitten der Pandemie noch nicht in Sicht ist.
Was ist Corona? Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hält die Pandemie für nichts weniger als eine Psychose. Das Leben dort läuft bisher auch einfach weiter. Und auch in Russland gibt es nach Angaben des Kreml bis jetzt keine Epidemie. Aber auch hier steigt die Zahl der Infizierten. Hinter den Kulissen werden bereits Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen. Über das staatsnahe russische Fernsehen bereitet man die Bevölkerung langsam, aber sicher darauf vor. Marta Wilczynski über die mediale Salamitaktik Russlands.
Der Moderator des russischen Nachrichtenkanals Rassia 24 trägt wie gewohnt Hemd und Sakko. Trotzdem sieht er anders aus. Er sitzt auch nicht im Studio. Wir sitzen weiterhin zu Hause und machen von hier aus unsere Live-Übertragung. In Russland wurden zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eingeführt. Firmen und Behörden haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Und auch wir senden live aus der Distanz. Sie sehen, es funktioniert. Statt des Sendernamens steht in der rechten oberen Ecke Sidim Durma. Wir sitzen zu Hause. Ein Slogan, der zugleich auch die Kehrtwende des staatsnahen Fernsehsenders in Sachen Corona-Berichterstattung markiert. Denn vor einigen Wochen klangen Berichte über das neuartige Virus noch ganz anders. Dramatische Bilder aus China, später auch aus anderen betroffenen, vor allem europäischen Ländern. Oft flankiert von Reportern, die versicherten, hier ist alles in Ordnung, Russland habe die Lage unter Kontrolle. Als die Zahl der Corona-Infektionen aber auch hier immer weiter anstieg, schwenkten Politik und Fernsehen um auf Salamitaktik. Den Auftakt machte ein Interview mit einem Virologen, der ein Szenario vorstellte, das bisher fast ausschließlich in regierungskritischen Medien zu hören und zu lesen war. Ich habe das Gefühl, dass wir etwa 3 Wochen hinter Italien zurückliegen. Im Grunde genommen muss man davon ausgehen, dass sich die gleiche Geschichte bei uns wiederholt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zweifel an der Aussagekraft der vergleichsweise geringen Fallzahlen in Russland schon kaum zu ignorieren. Wohl auch deswegen nahm Moskaus Bürgermeister Sobjanin den Faden auf, während einer im Fernsehen gezeigten Krisensitzung mit dem Präsidenten. Es gibt viele noch nicht bestätigte Fälle. Davon werden sich bestimmt 80-90% als echt erweisen. Aber es spielt keine Rolle, wie viele es sind. Die Dynamik ist sehr hoch. Es ist eine sehr ernste Geschichte. Da wir diese Dynamik erkannt haben, setzen wir nun auf härtere Maßnahmen. Auch medial. Denn kurz darauf ließ sich Präsident Putin persönlich die Infektionsklinik in Kommunarka zeigen. Im gelben Schutzanzug mit großer Atemschutzmaske. Begleitet von Fernsehkameras, auch beim Umziehen. Es waren die Bilder des Tages. Der Höhepunkt des Strategiewechsels aber kam erst noch. Eine kurzfristig anberaumte Fernsehansprache Putins an die russischen Bürger. Bitte denken Sie nicht, wie es so oft bei uns der Fall ist. Das wird mich schon nicht treffen. Es kann jeden treffen. Daher nun der deutliche Appell des Präsidenten, sich diszipliniert, verantwortungsvoll und solidarisch zu verhalten und zu Hause zu bleiben. Ein Appell, den der staatsnahe Nachrichtenkanal Rassia 24 nun auch regelmäßig wiederholt, mit kleinen Einspielern und Aufrufen der Moderatoren. Schauen Sie uns zu, bleiben Sie zu Hause, passen Sie bitte auf sich auf. Die Lage ist ernst, so der neue Tenor. Trotzdem heißt es auch wie vorher schon, es sei alles unter Kontrolle.
Damit noch zu einem Thema, das auf den ersten Blick nur am Rande mit Corona zu tun hat. Es geht um Abrechnungsbetrug in der ambulanten Pflege. Trotz gesetzlicher Initiative hat sich nichts an den schon seit Jahren zu beobachtenden Betrügereien geändert. Das zeigen aktuelle Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Welt am Sonntag. Und damit sind wir bei der Corona-Verbindung. Experten gehen davon aus, dass die schwarzen Schafe der Branche ihr Treiben in diesen Zeiten weiter ausbauen können, denn Kontrollen sind vorerst weitgehend ausgesetzt. Mehr dazu von Arne Meyer-Fünfinger.
Die Corona-Krise. Längst hat sie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Handeln gezwungen, auch im Bereich der Pflege. Hier gilt seit der vergangenen Woche die Devise weniger Bürokratie.
Der Pflege-TÜV wird zunächst bis Ende September ausgesetzt. Das heißt für die Pflegeeinrichtungen einen deutlich reduzierten Dokumentationsaufwand.
Natürlich ist es richtig, dass sich Pflegedienste jetzt auf die Versorgung konzentrieren, sagen Fehlverhaltensbeauftragte von Krankenkassen, mit denen BR Recherche und die Welt am Sonntag gesprochen haben. Offiziell wollen sie sich nicht zitieren lassen. Zu heikel ist das Thema, denn ihrer Einschätzung nach spielt die Corona-Krise den Pflegediensten in die Hände, die bisher schon nicht korrekt abgerechnet haben. Durch den Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal in der Intensivpflege oder die Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen. 2017 hatten BR Recherche und die Welt am Sonntag berichtet, dass in Deutschland ein Netzwerk aus 230 betrügerischen Pflegediensten, viele mit russisch-eurasischem Hintergrund, aktiv ist. Zwar weitete das Bundesgesundheitsministerium die gesetzlichen Kontrollmöglichkeiten von Pflegediensten aus, dennoch machen viele mit dem Abrechnungsbetrug weiter.
Eine Trendwende ist nicht erkennbar.
Oder
die Anzahl der Verfahren ist gestiegen, die Anzahl der Strafanzeigen ist erheblich gestiegen.
So lauten Antworten von Staatsanwaltschaften, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Abrechnungsbetrug in der Pflege beschäftigen. In Berlin laufen aktuell rund 100 Ermittlungsverfahren bei den drei Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Bayern, München, Hof und Nürnberg-Fürth sind es zusammen etwa 80. Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes, kurz BRH, liegt das unter anderem am Kontrollsystem. Im November 2019 hat der BRH einen bisher unveröffentlichten Bericht erstellt. In dem gut 40-seitigen Papier, das BR Recherche und der Welt am Sonntag vorliegt, bemängelt die Behörde, dass immer noch zu viele Qualitätsprüfungen von Pflegediensten vorher angemeldet werden müssen. Diesen Vorlauf nutzen manche Pflegedienste, so der BRH,
um etwaige Qualitätsmängel bei der Betreuung zu beseitigen. Zum Beispiel Dokumentationsfehler, fehlerhafte Dienstpläne, Hinweise auf nicht ausreichend qualifiziertes Personal.
Deswegen sieht die Behörde in der derzeitigen Ausgestaltung eine Regelungslücke, die nicht dem Willen des Gesetzgebers entspreche. Das Bundesgesundheitsministerium betont auf Anfrage, es seien sehr wohl unangemeldete Anlassprüfungen möglich. Der Schaden für die Allgemeinheit ist beträchtlich. Nach einer Studie der britischen University of Portsmouth aus dem Jahr 2015 fließen jährlich 6% aller Ausgaben im Gesundheitswesen durch Abrechnungsbetrug in kriminelle Hände. Bei rund 11 Milliarden Euro, die die gesetzlichen Kassen in Deutschland pro Jahr für die Pflege ausgeben, wären das 600 Millionen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Wir halten diese Schätzungen nicht für unrealistisch. Wir sind nicht so weit in unseren Ermittlungen, aber es ist natürlich naheliegend, dass die Krankenkassen aufgrund der Ermittlungen in bestimmten Bereichen, die bei uns ja auch räumliche Schwerpunkte haben, einfach natürlich weiterrechnen.
Dass es im System Defizite gibt, zeigt ein aktueller Fall aus Berlin. Das Landgericht in der Hauptstadt hat Anfang der Woche eine Pflegedienstchefin zu einer 4-jährigen Haftstrafe verurteilt. Die Frau hatte über Jahre nicht ausreichend qualifiziertes Personal aus Osteuropa in der Intensivpflege eingesetzt.
Auch im Sport sind die Auswirkungen des Coronavirus das bestimmende Thema. Eine historische Woche geht zu Ende. Die Woche, in der die Olympischen Sommerspiele in Tokio verlegt wurden. Mehr dazu in einer guten halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Noch vor Olympia soll ab dem 27. Juni die Tour de France durch Frankreich rollen. Bis jetzt aber halten die Organisatoren daran fest. Die Fahrer glauben nicht mehr alle daran, wie hier John Degenkolb, Etappensieger vor 2 Jahren.
Der Tourchef Prudhomme meinte ja, dass nur ein Weltkrieg die Tour de France zum Stoppen bringen kann. Der Meinung bin ich ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube nicht, dass eine Tour de France davor gefeit ist, in dieselbe Situation zu kommen, wie wir uns jetzt halt befinden. Ein sicheres Gefühl, dass wir in Nizza Anfang Juli an den Start gehen werden, kann ich ehrlich gesagt im Moment nicht davon sprechen.
In der Fußball-Bundesliga diskutiert man über Solidarität. Ein bisschen skeptisch ist noch Klaus-Rüdiger Fritsch, der Präsident von Darmstadt 98. Er sagt hier im Deutschlandfunk:
Ob das jetzt tatsächlich so ist, ich glaube, das ist jetzt mal definitiv eine Momentaufnahme, die erstmal auch okay ist, dass jetzt tatsächlich Solidaritätsaktionen nicht nur ausgesprochen werden, sondern auch in die Tat umgesetzt werden. Inwieweit das tatsächlich im Leben nach Corona zu einer wirklichen Umdenke führt, würde ich mir wünschen. Bin da ein bisschen skeptischer an der Stelle, weil ich glaube, es ist zumindest zu befürchten, dass der eine oder andere wieder anstrebt, relativ schnell wieder in das alte Fahrwasser zu kommen. Aber da liegt es vielleicht auch an uns allen, die wir vielleicht ein bisschen Einfluss haben, dagegen zu steuern.
Das vollständige Interview in einer guten Stunde hier im Deutschlandfunk. Jetzt erst einmal der Hintergrund zu den Schulplänen des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Und ab 19:05 Uhr nach den Nachrichten der Kommentar von Jan Bösche zur US-Politik in der Corona-Krise.